Ja, ich begrüße euch alle auch zu diesem die Auslegung für das Wort Gottes, das wir aufeinander hören wollen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr so Gewohnheiten habt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es ja. Und wir hatten jetzt mal unsere Kinder auch da und mit den Enkeln inzwischen. Und da habe ich belustigt festgestellt, dass manches, was wir so gemacht haben in der Familie früher, das haben die übernommen. Im Umgang mit ihren Kindern, ja, so also Gewohnheiten weitergeben. Gewohnheiten sind ja auch gut und die helfen uns auch manchmal Dinge zu bewältigen, aber manchmal behindern sie uns auch. So geht es mir manchmal auch beim Bibellesen. Ja, wenn ich die Bibel aufschlage und mal so schaue, ja, die da zu lesen, dann orientiere ich mich da gewohnheitsmäßig so nach den Abschnitten, ja, die da so unter Überschriften stehen. Ja, dann lese ich immer den Abschnitt, der unter so einer Überschrift steht. Ja, nun sind die Überschriften aber gar nicht Teil des Grundtextes, ne, sondern die hat dann später jemand da reingeschrieben. Und manchmal geht uns da was verloren, wenn es so Impulse geht, so eine große Linie, die dann so über mehrere Abschnitte hinweggeht. Und so wollen wir das heute mal machen. Wir wollen heute mal einen Text anschauen, der auch mal über so eine Überschrift hinweggeht, so eine Begrenzung überspringen und uns mit zwei Fragen beschäftigen. Wer kann gerettet werden? Und die zweite, wenn Rettung möglich ist, welche Folgen hat das? Und dazu wollen wir uns mal einen Bericht anschauen aus dem Markus-Evangelium. Wer das gern mitlesen möchte, Markus 10, Abvers 24 bis 34. Das ist ein Bericht, der mit der Begegnung eines jungen Mannes mit Jesus beginnt. Und der junge Mann stellt die Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben oder zu bekommen? Und Jesus sagt dann zu ihm: Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Ja, das ist ja die Geschichte, die meisten kennen die. Ja, ein junger Mann kommt hin: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt zu ihm: Verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen. Und wozu der junge Mann nicht bereit ist und weggeht. Und daraus entwickelt sich dann ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern, ja, das uns mal heute interessiert und das schon gesehen habt. Ja, und jetzt können wir es mal anwerfen. Also das schließt sich direkt an diese Begegnung mit dem jungen Mann an. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da habe ich immer schon mal drauf gewartet. Haben wir immer dastehen. Wer kann gerettet werden? Ihr seht das mit dem Nadelöhr und dem Kamel hier, ne? Wer kann gerettet werden? Das war die entscheidende Frage der Jünger, ja, als sie vor Jesus gestanden haben. Also ich versuche hier alles, aber ja. Mit Entsetzen reagieren sie also auf diese Worte, die sie da von Jesus hören, dass Rettung eigentlich unmöglich ist. Die Frage ist: Ist das eine Sache, die uns beschäftigt? Ist das eine Sache, die uns beschäftigt, diese Sehnsucht nach Rettung? Ja, die Sehnsucht nach Rettung für uns oder für andere auch. Sehnsucht nach Rettung ist ja eigentlich eine Reaktion auf eine erlebte oder empfundene Not, der man sich entgegensieht. Und wenn man dann eine Antwort sucht, wie man dieser Not entkommen kann. Und haben wir diese Sehnsucht? Empfinden wir diese tiefe innere Not, Rettung zu brauchen? Ja, auch für andere. Und bei den Jüngern war das so: Sie hatten ein Empfinden dafür, dass sie Gott für ihr Leben verantwortlich sind und dass sie Gottes Anspruch eigentlich nicht genügen. Deswegen waren sie so entsetzt. Und ganz im Gegensatz zu dem jungen Mann übrigens, der diese ganze Diskussion ja angestoßen hatte, von dem ich erzählt habe. Bei ihm ist also von Rettung keine Rede. Seine Frage lautete: Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Wir können mal sagen, das ist ja vielleicht dasselbe. Aber da habe ich so meine Fragen gehabt beim Durchlesen. Auf der einen Seite haben wir diesen Mann, ja, der also alles hat. Reichtum, Ansehen, Auskommen, Gewissheiten. Ja, sein Leben war geregelt. Und der fragt nach dem ewigen Leben. Auf der anderen Seite dann haben wir die Jünger. Ja, die ziehen also unstetig da ihrem Lehrer hinterher durch das ganze Land. Die wissen nicht, was sie am Abend zu essen bekommen, wo sie schlafen werden, wo sie übernachten werden. Jesus sagt es ja mal auch, ne, wer mir folgt, also Füchse haben ihre Höhlen, aber wer mir folgt, der wird nicht wissen, wo er sein Haupt betten wird. Sie werden oft angefeindet, manchmal auch verjagt. Sie suchen Rettung. Fällt euch da was auf? Ja, also mir ist das aufgefallen. Mir scheint, den jungen Mann treibt die Frage nach dem ewigen Leben deshalb um, weil er das, was er jetzt hat und was er jetzt ist, bis in aller Ewigkeit haben will und sein will. Er braucht keine Rettung, denn ihm geht's ja gut. Aber er hätte das alles gerne auch für die Ewigkeit. Ja, so in die Ewigkeit verlängertes, gutes Leben, wie man es jetzt gerade hat. Die Jünger können nicht auf so ein Leben blicken, in dem alles so perfekt ist. Sie suchen den, der verändern kann, der eine Zukunft für sie hat, eine Perspektive geben kann und die besser ist als die hier auf dieser Welt. Und deshalb sind sie bei Jesus. Ja, sie suchen nach dieser Rettung und in ihm haben sie den erkannt, der ihnen das geben kann. Wenn ich mal so an uns heute denke, an unsere Situation, dann beschleicht mich so ein bisschen der Verdacht, dass wir auch in der Gefahr stehen, wie der junge Mensch zu denken, wie der junge Mann. Doch uns geht's doch gut. Wir haben nichts auszustehen. Wir leben wie im Paradies. Ja, wir haben uns unser Paradies selber geschaffen. Ja, wir haben uns Sicherheiten gegeben. Finanzielle, gesundheitliche, rechtliche. Wir haben Ansprüche und die machen wir auch geltend. Und das, was wir brauchen und suchen, ist, wie bekommen wir das hin, dass dieses Leben, in dem es uns so gut geht, bis in die Ewigkeit irgendwie verlängern können. Ja, ich höre ja manchmal, wir sind auch so im Himmel so den ganzen Tag Harfe spielen, das ist so langweilig. Ne? Auch so, wie es uns jetzt geht, ja, das so müsste es weitergehen, bis in Ewigkeit. Überlegt mal, was ihr so mit Ewigkeit verbindet. Und Jesus macht aber deutlich, hier in diesem Text, den wir gelesen haben, dass dieses Denken bzw. diese Erwartung in die Irre führen. Rettung besteht nicht darin, die Vorstellung von einem ewigen Schlaraffenland erfüllt zu bekommen, sondern Rettung besteht darin, in das Reich Gottes hineinzukommen. Er setzt also Rettung mit dem Reich Gottes eins. Also ich schalte mal weiter, wenn es geht. Rettung ist dann erreicht, wenn ich als Geschöpf wieder mit meinem Schöpfer verbunden bin. Das ist eigentlich die Definition von Rettung. Ich als Geschöpf bin wieder mit meinem Retter verbunden. Wenn ich wieder an die Quelle des Lebens angeschlossen werde. Da geht es nicht darum, möglichst hier und ewig ein angenehmes Leben mit hohem Standard zu führen. Wenn wir uns zum Gegenüber unserer Bedürfnisse machen, dann sind wir verloren. Sondern unsere Rettung besteht daran, wieder zum Gegenüber Gottes zu werden, für das, was wir einmal geschaffen waren. Und ihm dann auch zur Verfügung zu stehen. Was Rettung bedeutet, das wird ja so vorbildhaft auch in dem Zug Israels, ja aus der Sklaverei in Ägypten hin ins verheißene Land, wird es so deutlich. Deswegen ist diese Berichte so wichtig. Ja, also Gott hat befreit Israel, ne, und hat das geführt durch die Wüstenwanderung, hat es bewahrt, hat versorgt und so weiter. Ne, dieser ganze Weg war nicht ohne Herausforderung. Da mussten Glaubensschritte gegangen werden, da musste sich der Glaube bewähren, da ist auch versagt worden, ja, da musste Schuld bereinigt werden. Ja, und das muss alles gekämpft und errungen werden, aber nicht aus eigener Kraft, sondern im Verlassen darauf, dass Gott selbst eingreift. Und dann kommen sie zum Ziel und dann sind sie am Ziel und da darf das Volk Gottes dann zur Ruhe kommen. Ja, das ist so ein Begriff vom Alten Testament her. Das Volk Gottes darf in die Ruhe Gottes kommen, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist ja das Bild der Fülle und der endzeitlichen Erfüllung. Das ist ein gutes Bild, ja, für den Weg, den Gott mit uns auch gehen will. Es geht nicht darum, dass wir ein bequemes Leben führen, ein Leben mit hohem Lebensstandard und das möglichst bis in alle Ewigkeit, sondern Gott zu folgen auf dem Weg, den er uns führt, auch durch die ganzen Herausforderungen, bis hin in die Ruhe Gottes zu kommen. Und Rettung heißt also vor allem, in diese Ruhe Gottes eingehen zu dürfen, ja, in Ewigkeit. Der Hebräerbrief nimmt das übrigens auf, auch für uns als Gemeinde im Kapitel 4, Vers 9. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, steht da. Ja, und das ist noch nicht erreicht, wir sind noch auf dem Weg dahin.
Und dieser Begriff der Ruhe Gottes, der weist doch dann auf einen Aspekt hin, der für die Rettung eine wichtige Rolle spielt, nämlich den des Gerichtes. Der Mensch, jeder Mensch, muss sich verantworten vor Gott. Wir sind Geschöpfe und müssen uns verantworten vor dem Schöpfer. Und Gerichtshandeln Gottes ist Teil des Weges Gottes mit seinem Volk. Schon Israel, ja, auf dem Weg ins verheißene Land war das so, das kann man nachlesen, ja, wie Gott dort auch Verfehlungen auch gerichtet hat. Und der Mensch steht vor Gott und muss sich dem Anspruch Gottes stellen, sein Leben nach dessen Maßstäben gelebt zu haben oder auch nicht. Durch das Gericht zur Ruhe Gottes, das ist der Weg in die Ewigkeit. Und vor allem diese Tatsache ist es, die die Jünger so entsetzt reagieren lässt. Wer soll denn dann gerettet werden? Wie soll denn das gehen? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist niemand. Jedenfalls niemand, der sich das zu verdienen bemüht. Das Urteil des Wortes Gottes ist da ganz eindeutig, wenn auch zutiefst niederschmetternd. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. So sagt es Paulus in Römer 3 und zitiert er aus dem Alten Testament. Also wer kann dann gerettet werden? Niemand. Das ist die Antwort, die über unser aller Leben steht. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, die Bibel beschreibt das sehr oft mit den Begriffen eines Ehebundes auch. Ja, also man ist eine Verpflichtung eingegangen, ein Bund. Aber der Mensch wollte sich emanzipieren, wollte sich von Gott loslösen, wollte sein Leben unabhängig von Gott führen, nach eigenen Regeln, ja, und wollte mit Gott nichts zu tun haben. Und Rettung im biblischen, endzeitlichen Sinn bedeutet die Wiederherstellung dieses Bundes, dieser Beziehung, ja, zwischen Gott und Mensch, so wie es am Anfang gedacht war. Aber wenn der Mensch das gar nicht will, er hat sich andere Götter gesucht. Reichtum, Ansehen, Genuss, Lebensqualität. Gott zwingt niemanden in seine Gegenwart, auch nicht in Ewigkeit. Ja, wer also hier sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben, warum sollte der in Ewigkeit mit Gott zusammen sein? Gott zwingt niemanden. Diese Chance hat der Mensch vertan, als er sich von Gott getrennt hat. Und doch ist Rettung möglich. Und doch ist Rettung möglich. Weil bei Gott alles möglich ist, so hat es Jesus ja auch gesagt. Seine Liebe zu seinen Geschöpfen ist so unendlich groß, dass er einen Weg geöffnet hat, diese aussichtslose Lage auch zu durchbrechen. Das Problem des Menschen ist seine Schuld vor Gott. Und die Schuld besteht jetzt nicht in einzelnen bösen Taten, ja, dass man mal dieses oder jenes falsch gemacht hat, sondern die Schuld des Menschen besteht in dem Verstreben, sich von Gott zu entfernen und ein scheinbar selbstbestimmtes Leben zu führen. Wobei das ein absoluter Trugschluss ist. Jedes Mal, wenn sich ein Mensch von Gott abwendet, dann läuft er Mächten in die Arme, die gegen Gott gerichtet sind. Und letztendlich sein ganzes Leben zerstören. Selbstbestimmtes Leben ist eigentlich Unsinn. Wer sich von Gott trennt, läuft den Dämonen in die Arme, widergöttlichen Mächten. Ne, ich muss noch mal bitten. Könnt ihr noch mal einen weiter? Ja. Ein gutes Beispiel ist der junge Mann, mit dem Jesus dieses Gespräch geführt hat und der nach dem ewigen Leben gefragt hat. Sein neuer Gott war sein Reichtum. Der gab ihm Sicherheit, der gab ihm Ansehen. Von Jesus wollte er jetzt einen Weg wissen, wie kann ich das also in die Ewigkeit transformieren, ja, dass es mir immer so gut geht, dass es immer so toll ist. Und als Jesus ihn auffordert, diesen Gott loszulassen, ja, also gib dein Geld den Armen, da scheitert er. Das kann er nicht. Das überfordert ihn. Sein eigener Gott schien ihm da erfolgsversprechender zu sein als Jesus. Und ich denke, das ist ein gutes Kriterium, was wir auch für uns anwenden können. Diese Frage, was gibt dir eigentlich Sicherheit in deinem Leben? Worauf setzt du deine Sicherheit? Was die Frage für dich da beantwortet, das ist dein Gott. Ist es dein Bankkonto? Ist es dein Aktienkonto? Ist es dein Arbeitgeber, der dir jeden Monat dein Gehalt überweist oder deine Rentenstelle? Ist es dein Partner, auch das kennt man, ja, dass man sich so abhängig vom Partner, vom Ehepartner macht? Ist es dein Hausarzt, dein Psychiater oder was weiß ich auch immer? Was gibt dir in deinem Leben Sicherheit? Auf was baust du? Jedenfalls stehen wir in der Gefahr, dass wir uns Dingen da aussetzen, dass wir unsere Sicherheit in Mächten suchen, die uns das Blaue vom Himmel versprechen und uns dann im Stich lassen, ins Verderben ziehen. Aber Gott, der hat gute Gedanken über uns. Der führt uns in ein ewiges Leben in seiner Gegenwart und gibt uns Sicherheit. Und die Jünger sind da ein gutes Beispiel dafür. So wie Petrus es dann bezeugt, ja, was dann anschließt an dem, was wir gelesen haben. Ja, sie haben alles verlassen, sie haben sich auf Jesus eingelassen, sind ihm nachgefolgt. Und was das für sie und was das für uns auch bedeutet, können wir dann in dem abschließenden Bericht erkennen, der dann ja, also diese Überschrift überspringt, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Dann kommen wir zu dem Text Markus 10, 32 bis 34. Ich versuche es einfach nochmal, aber es will jetzt... Also das schließt sich dann direkt an dieses Gespräch an diese Frage, wer aber soll gerettet werden. Sie aber waren auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Direkt im Anschluss sozusagen an die Frage, an das Gespräch mit Jesus, an die theoretische Erörterung, ja, also Rettung, ist Rettung möglich? Ja, wenn ihr mir nachfolgt, kommt die praktische Anwendung. Hier wird es praktisch. Ja, seine ganze Lebenssicherheit auf Gott zu setzen, Jesus zu folgen, wen er auch geht, das ist keine theoretische Aussage, die im Leben keine Konsequenzen hätte, sondern das beweist sich, das zeigt sich. Und das sehen wir hier bei den Jüngern. Jesus geht also nach Jerusalem, er sagt ihnen das, ja, wir gehen nach Jerusalem, dort, wo sie ihn ablehnen, wie nirgendwo sonst. Und er sagt ihnen auch, was sie dort erwarten wird, nämlich Verfolgung und Tod. Ja, und ihr Glaube wird da herausgefordert. Ich schalte nochmal. Mit Jesus zu leben, ja, ihm zu folgen, für ihn einzustehen, ist kein Spaziergang. Die Jünger erschraken, so fängt das also an, nicht dieser Satz, die Jünger erschraken. Sie wären den Weg niemals allein gegangen, sie wussten um die Gefahren, die sie da erwarten, aber sie hatten sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Sie glaubten ihm dann, dass ihr Leben in seinen Händen sicher ist, egal was passiert, egal in welche Situation sie hineinkommen. Vielleicht nicht nach menschlichen Maßstäben, die nur auf das Irdische sehen, aber sie vertrauten darauf, dass Gott alle diese Wege, ja, die sie also mit ihm gehen, die sie ihm folgen, dass er die in seinen Händen hält. Trotz ihrer Angst und trotz ihrer Unsicherheit gehen sie mit Jesus mit, ihm nach. Gott geht mit, das ist auch für uns die Botschaft, Gott geht mit in jede Situation. Wir sind nicht alleine. Ja, er schickt seine Leute nicht vor, um die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, sondern er ist dabei, er ist mit, er führt uns. Das hat mich ein bisschen erinnert an diesen heißen Ofen bei Nebukadnezar. Ja, ne? Also wo die Freunde von Daniel, von dem Nebukadnezar, in den Ofen geworfen werden. Und plötzlich sind da nicht 3 Leute im Ofen, sondern 4 Leute. Er sagt, ich sehe 4. Das ist also Gott selber bei denen, die verfolgt werden. Gott selber geht den Weg mit, ja, den wir gehen, wenn wir ihm folgen. Sich Jesus anzuvertrauen, heißt, wir dürfen Leitung von ihm haben, wir dürfen Führung haben, Bewahrung auch mit ihm, völlig unabhängig von den Umständen. Die Jünger erleben das, sie sagen, ja, wir gehen nach Jerusalem, ja, das wird herausfordernd, aber wir gehen mit dir. Weil wir wissen, bei dir ist die Verheißung des ewigen Lebens, bei dir ist die Rettung, du hast dein Leben für uns gegeben. Ja, deine Schuld, unsere Schuld hat dein Leben bezahlt. Und so können wir also dieses ewige Leben auch mit dir erreichen. Die Frage ist jetzt, worauf setzt du die Sicherheit deines Lebens? So eine Frage, die sich mir da gestellt hat. Worauf setzt du die Sicherheit deines Lebens? Ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt. Und das ist die Frage, die dieser Bericht von dem jungen Mann und den Jüngern an uns stellt. Auf der einen Seite war der Reichtum, auf der anderen Seite war Jesus nachfolgen. Wovon erwartest du Schutz und Sicherheit? Wenn du diese Frage ganz ehrlich beantwortest, dann weißt du, wer dein Gott ist. Wer sich für Jesus entscheidet, der die Sühne durch seinen Tod für das eigene Leben akzeptiert, der hat immer noch Herausforderungen zu meistern. Ja, manche gerade erst dadurch. Ja, also Jesus hinterherzugehen ist ja nicht leicht, sondern da gibt es durchaus Verfolgung und Anfechtung. Aber er darf auch wissen, dass er am Ziel ankommt, dass da Rettung ist. Ja, andere Götter, wie das Geld bei dem jungen Mann, die führen in die Irre. Aber Jesus führt zum ewigen Leben. Und darum sagt er auch, kehr um. Kehr um, löse dich von den falschen Sicherheiten, die dein Leben prägen.